Den heutigen Predigttext, den finden wir in Markus 11, die Verse 20 bis 26. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Festgemeinde, Arthur Rubinstein war einer der berühmtesten Pianisten des 20. Jahrhunderts, gestorben 1982. Und berühmt wurde auch ein Zitat von Rubinstein, mit dem er gern seinen Erfolg erklärte. Einmal gefragt, ob er denn angesichts seiner überragenden Technik überhaupt noch üben müsse für seine Konzerte. Da antwortete der Maestro ganz bescheiden: Wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, merken es meine Freunde. Und wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es das ganze Publikum. Das ist also offensichtlich viel wichtiger, als man sich das von außen vorstellen kann, was im Verborgenen geschieht, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht. Das ganz Normale, das scheinbar Selbstverständliche, die Basics, wie manche sagen, daran entscheidet sich ganz viel. Den Jungs, die heute ihren biblischen Unterricht abschließen, liegt wahrscheinlich ein anderes Beispiel noch wesentlich näher als ausgerechnet Klavier. Reden wir also vom Fußball. Reden wir nicht von Arthur Rubinstein, sondern reden wir von Cristiano Ronaldo. CR7, also 7 seine Rückennummer, Cristiano Ronaldo. Woran liegt, abgesehen von seinem Riesentalent, das selbst seine Kritiker nicht bestreiten können, das Geheimnis des Erfolgs von Cristiano Ronaldo? Das dürfte wohl niemand besser wissen als die Trainerlegende Sir Alex Ferguson. Ferguson holte den Portugiesen bekanntlich 2003 zum Manchester United und formte ihn dort zu einem Weltfußballer. Und 2016 in einem Interview hat Ferguson nochmal erklärt, was aus seiner Sicht den Ronaldo, also CR7, aus der Menge heraushebt. Und Ferguson sagte, er hat eine unglaubliche Lust auf Fußball, Cristiano freut sich auf jedes Training. Während meiner Zeit bei Manchester war Cristiano der Spieler, der sich am besten und am meisten entwickelt hat. Durch viel Fleiß, ständig trainierte er zusätzlich seine Schusstechnik mit rechts, mit links, sein Kopfballspiel, seine Sprungkraft. Der heutige Fußball ist so athletisch, normalerweise schaffen es Topspieler meist nur über 5-6 Jahre auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Dann ist es vorbei. Cristiano tut dies seit über 10 Jahren. Das macht ihn so außergewöhnlich. Ich denke, die Parallele zu Rubinstein ist klar. Auch bei Ronaldo ist das Normale offensichtlich viel wichtiger, als man sich von außen vorstellen kann. Das, was im Verborgenen geschieht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das ganz Normale, das scheinbar Selbstverständliche, die Basics, daran entscheidet sich viel. In unserem Predigttext heute Morgen, da nennt Jesus einen solchen Punkt, an dem sich für seine Nachfolger, an dem sich für Christen ganz viel entscheidet. Und das ist auch so etwas, was im Verborgenen geschieht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das scheinbar so selbstverständlich ist, dass manche es für überflüssig halten, die Sache überhaupt zu erwähnen. Aber nicht so Jesus. Jesus redet ständig darüber. Und in seinem Gefolge werden das die Apostel später auch tun. Und Jesus wird nicht müde, diese scheinbar einfache Sache uns immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Wir sind ja in unserer Predigtreihe jetzt schon längst in Markus 11 angekommen. In dieser letzten Woche vor der Kreuzigung, wo sie jetzt mit großen Schritten auf diesen Höhepunkt zugehen, wo es immer dramatischer wird, wo die Konfrontation zwischen Jesus und seinen Gegnern sich immer weiter zuspitzt. Und da thematisiert der Herr Jesus das nochmal. die Basics. Letzten Sonntag haben wir ja verfolgt, wie die Jünger von ihrem Rückzugsquartier in Bethanien wieder nach Jerusalem reingegangen sind. Circa 3 Kilometer. Wer das nochmal nachhören möchte, den lade ich ein, unsere Homepage aufzusuchen, beg-hannover.de. Da können Sie den ganzen großen Zusammenhang sich nochmal anhören. Und als sie so von Bethanien nach Jerusalem gehen, bekommt Jesus Hunger. Und da fällt ihm in der Entfernung ein Feigenbaum ins Auge, der Blätter trug. Und Blätter an einem Feigenbaum zu der Zeit waren immer der Hinweis, dass sich an diesem Feigenbaum bereits erste Früchte befinden mussten. Denn die bildeten sich in der Regel immer vor den Blättern. Diese jungen Früchte waren noch nicht ausgereift. Die richtige Feigenernte begann ja erst im Mai. Aber man konnte schon jetzt im März, April diese Vorfrüchte, wenn man Hunger hatte, einigermaßen genießen. Und als Jesus, so haben wir gesehen, dann an dem Baum näher rangeht, bemerkt er, dass der überhaupt keine Früchte hat. Auch nicht die eigentlich zu erwartenden Frühfeigen. Und Jesus nutzte dann diese Aktion zu einer prophetischen Zeichenhandlung. Markus 11, Vers 14, das finden Sie noch nicht auf Ihrem Zettel. Da fing Jesus an und sprach zu diesem Baum: Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und Jesus gebraucht nun diesen Feigenbaum, haben wir gesehen, als Symbol für den Jerusalemer Tempel und für das jüdische Glaubenssystem. Auch der Tempel, wo sie dann wenige Minuten später einziehen werden, auch der traditionelle Kult, der dort noch gefeiert wird, bringt keine Frucht mehr für Gott. Das war früher mal anders gewesen. Gott hatte ihnen das als Bethaus gegeben, diesen Tempel. Das sollte helfen, die persönliche Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott zu pflegen. Und hier in diesem Tempel sollten auch die Heiden Gott kennenlernen, den wahren Gott. Und Jesus hat dann ausdrücklich gesagt: Mein Haus, sagt Gott, soll ein Bethaus sein für alle Völker. Aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Die religiösen Führer hatten diesen Ort pervertiert. Sie hatten ihn missbraucht. Sie hatten ihn zweckentfremdet. Sie fragten nicht mehr nach Gottes Willen für ihren Gottesdienst. So wie er bis heute religiöse Tradition zweckentfremdet werden kann. Entleert, mit ganz anderen Inhalten gefüllt. Und dann kommt man in einen Gottesdienst und denkt, man ist in einer Parteiversammlung gelandet. Was dort geschah im Jerusalemer Tempel, das diente längst nicht mehr der Ehre des Herrn. Und Jesus, so sagen wir, benutzt nun diesen Feigenbaum als Symbol für den Tempel. Auch der Feigenbaum bringt keine Frucht und er steht deshalb unter dem Gerichtsurteil Gottes. Und kurz danach, in Markus 13 werden wir darauf stoßen, sagt Jesus dann zu den Jüngern, während er mit ihnen nochmal dieses gesamte riesige Gebäude, diesen riesigen Komplex des Tempels ansieht: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Gott wird das richten. Und so kam es ja dann auch im jüdischen Krieg, spätestens 70 nach Christus. Und dann gehen sie vom Ölberg weiter in den Tempel, wo Jesus spektakulär aufräumt. Haben wir letztes Mal gesehen. Und abends dann wieder zurück nach Bethanien. Und am nächsten Morgen, und jetzt nähern wir uns unserem Text, dann erneut der Aufbruch nach Jerusalem. Überlegen Sie, was das für Jesus und die Jünger ein Dauerstress war. Immer kurze Nachtruhe in Bethanien und dann wieder rein in den Konflikt. Und auf ihrer bekannten Route müssen sie jetzt wieder an diesem Feigenbaum vorbei. Und sie stellen fest, es ist genau das eingetroffen, was Jesus gesagt hatte. Und damit sind wir bei unserem Vers 20, Markus 11, Vers 20. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum wieder vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: Rabbi, also Meister, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Petrus sieht sofort, hier ist was Übernatürliches passiert. Dass der so total verdorrt ist, das kann nicht einfach durch ein paar Stunden Trockenheit passiert sein. Das ist ein erneuter, wenn auch ein ungewöhnlicher Machtbeweis Jesu. Es ist, wenn Sie so wollen, das einzige negative Wunder Jesu. Sonst hatte er Menschen geheilt, hatte Brot vermehrt, hatte sogar Tote auferweckt. Aber jetzt noch einmal ein Wunder, ein negatives Wunder, wenn man so will. Und auch daran erkennen die Jünger seine Macht, in diesem Fall über die Natur, die Jesus ja, wie die Bibel sagt, selbst mit erschaffen hat. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt nutzt Jesus diese Situation, um seinen Jüngern noch einmal diese Basislektion zu erläutern, die sie so dringend brauchen. Die Lektion über das Beten. Also Jesus verwendet den Feigenbaum gewissermaßen zweifach als pädagogisches Hilfsmittel. Einmal als Bild für den gottlos gewordenen Tempel, hatten wir letztes Mal gesehen. Und jetzt nochmal als Hinweis auf seine eigene Macht, die er an dieser Pflanze demonstriert. Und dann nutzt er das, um sie zu dieser einen Sache zu ermutigen, die sie so dringend brauchen werden. Und die sie in Zukunft, wenn Jesus nicht mehr unter ihnen sein wird, umso mehr brauchen werden. Nämlich das regelmäßige Gebet. Und das erläutert er ihnen dann. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifle nicht in deinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, im Tempel stand man meistens zum Beten, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Und dann noch Vers 26, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Wenn man einen Titel über diesen Text setzen will, dann kann man ihn nennen das letzte Gebetsseminar. Also das letzte Gebetsseminar Jesu gewissermaßen vor der Kreuzigung. Was das regelmäßige Üben für Rubinstein und das regelmäßige Training für Cristiano Ronaldo, das ist das regelmäßige Gebet für den Christen. Und diese Lektionen brauchen wahrlich nicht nur unsere Unterrichtsaspiranten aus dem biblischen Unterricht, die wir heute verabschieden. Aus dem Unterricht, nicht aus der Gemeinde wohlgemerkt. Sondern die Jünger haben diese Lektion genauso gebraucht und wir Älteren brauchen sie genauso. Die Jünger haben sie gebraucht, umso mehr, weil ja jetzt Golgatha und die Geschehnisse mit dem Kreuz nahten. Bis dahin konnten sie 3 Jahre lang Jesus tagtäglich direkt fragen. Sie konnten den Sohn Gottes direkt fragen. Sie waren mit ihm zusammen auf einer 24-7-Stunden-Basis. 24 Stunden jeden Tag die Woche. Aber in wenigen Tagen würde das Gebet für die Jünger wichtiger werden. Denn spätestens nach Himmelfahrt, als Jesus in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgeht, würden sie sich in einer ähnlichen Situation befinden wie wir heute. Wir haben einerseits die Zusage, dass Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich höre euch, ich kann eingreifen in euer Leben, auch wenn ihr mich jetzt nicht seht. Aber wir sehen ihn eben nicht mit unseren Augen. Und darum haben die genauso dann gekämpft damit, als sie Jesus nicht mehr sahen, in diesem Gebet dran zu bleiben und treu zu sein. Und ein Blick in die Kirchengeschichte bestätigt uns, dass Jesu Diener zu allen Zeiten wirklich darum gekämpft haben, an diesem grundsätzlichen Punkt konsequenter zu werden und treuer zu werden und beständiger zu werden. Und darum können wir froh sein, dass Jesus uns immer wieder quasi an die Hand nimmt, uns an das Beten ranführt, dass er uns immer wieder neu zum Beten anspornt und ermutigt. Und in diesen wenigen Versen werden wir 5 praktische Hilfestellungen finden. 5 praktische Hilfestellungen für unser Gebetsleben. Und wenn das Ihr Verlangen ist, dass Ihr Gebetsleben wächst, dass Sie Gott besser kennenlernen, dass Sie in Ihrer Verbindung zu diesem lebendigen Herrn, dem Sie alles verdanken, wachsen, dann können Ihnen diese 5 Schritte sehr konkret helfen zur Stärkung Ihres Gebets. Und seit Pfingsten haben wir es da ja noch leichter, weil an Pfingsten Jesus seinen Leuten den Heiligen Geist gegeben hat. Das heißt, ich bin jetzt auf eine ganz besondere Weise bei euch, die euch hilft, mein Wort zu verstehen, die euch hilft beim Beten. Wir müssen das also nicht uns irgendwie abbringen, sondern die Bibel sagt deutlich, wer an Jesus Christus glaubt, wer sich zu ihm bekehrt als zu seinem Herrn, der kann auch mit dem Beistand des Heiligen Geistes felsenfest rechnen. Und der wird uns dabei helfen, diese 5 Punkte, die Jesus uns hier gewissermaßen an die Hand gibt, gewissermaßen zu praktizieren, um ein besseres Gebetsleben zu bekommen. Erster Punkt. Erinnere dich an Gottes Macht. Das ist der erste Schritt zur Stärkung des Gebets. Erinnere dich an Gottes Macht. Das ist ja Vers 21. Petrus sieht diesen Feigenbaum und er merkt, es ist wirklich so gekommen, wie Jesus gesagt hat. Der Feigenbaum ist eine Machtdemonstration Jesu. Auf den ersten Blick, wenn man das liest, wirkt das ja wie ein sehr abrupter Themenwechsel. Ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen. 21, 22, Petrus dachte dran, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach, habt Glauben an Gott. Da fragt man sich erst, oh, das ist aber ein krasser Themenwechsel. Aber dann sehen wir es. Es passt zusammen. Petrus staunt und freut sich über die Macht Jesu, die ja an diesem Feigenbaum sichtbar wird. Und Jesus nutzt diese Situation, um von dort aus zum Beten zu ermutigen. Weil Jesus Macht hat, lohnt sich unser Beten. Das ist der Zusammenhang. Erinnere dich an Gottes Macht. Verstehen Sie, wenn wir beten, dann suchen wir unsere Zuflucht bei dem lebendigen Gott. Dann reden wir nicht irgendwas in den Wind, in der Hoffnung, uns damit ein bisschen zu beruhigen. Sondern dann wenden wir uns an dem Gott, der in Psalm 124, Vers 8 sagt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Den rufen wir an und keinen geringeren. Und darum hatte die geistliche Erinnerungskultur im Alten Testament so ein Gewicht. Da wurde den Leuten immer wieder gesagt, gedenke, 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 ihr Eltern, sagt euren Kindern, was Gott getan hat in der Geschichte eures Volkes. Vergesst das nicht. Ich nenne Ihnen nur mal ein Beispiel unter ganz vielen, das ist Psalm 77. Psalm 77, ab Vers 12. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke nach und denke an deine Taten. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen, auch unter den Völkern. Erinnere dich an Gottes Macht. Und wissen Sie, darum ist es auch eine gute Glaubensstärkung und eine Gebetsstärkung, christliche Biografien zu lesen. In unserer Bücherstube, das ist jetzt der Werbeblock, finden Sie ein paar davon. Zum Beispiel, und wenn was nicht da ist, kann immer schnell bestellt werden, diese von Samuel Lamb, Niemals allein. Ein Christ, viele Jahre im Gefängnis gesessen in China und nie verzweifelt, weil Gott ihn durchgetragen hat. Oder ein anderes Beispiel, der herausragende William Wilberforce, der sich bekehrte, als er mitten im politischen Geschäft schon stand und den Gott in besonderer Weise dazu gebrauchte, die Sklaverei mit abzuschaffen, aber der immer in allem auch ein Zeuge dafür war, dass Jesus Christus der Retter und der Herr ist. Lesen Sie diese und andere Biografien, dann können Sie auch daran erkennen, wie mächtig Gott im Leben von Menschen wirkt und dass das kein Traumgebilde ist, an das wir glauben, sondern ein lebendiger Herr. Und darum ist es auch angezeigt, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wo Gott in unserer persönlichen Geschichte, Gott auch in unserer persönlichen Gemeindegeschichte seine Macht und Führung erwiesen hat, was wir nie vergessen dürfen. Und wir als BEG Hannover dürfen nie vergessen, wie Gott uns zum Beispiel beim Auffinden dieser Räumlichkeiten geholfen hat. Weil an der vorherigen Stelle, am vorherigen Standort der Besitzer den Vertrag gekündigt hat, weil er selber etwas anderes vorhatte mit der Immobilie, standen wir, obwohl wir die Zeit genutzt haben, obwohl wir gründlich gesucht haben, irgendwann mit dem Rücken zur Wand. Und die Zeit wurde immer knapper und immer kürzer. Und wir fragten uns, wo werden wir ab Oktober 2018 unsere Gottesdienste durchführen können? Und wir haben gebetet. Wir haben das getan, was Gott seinen Leuten aufträgt. Wir haben natürlich die Immobilienportale durchforstet und Immobilien angeschaut. Auf einmal haben wir gebetet. Und Gott hat es so gefügt, dass wir im Grunde genommen einen Monat, bevor wir raus mussten, dann wussten, wo wir hingehen konnten. Und dieser ganze Vorgang hat uns auch die Treue Gottes gezeigt, auch dass Gott uns manchmal warten lässt, um unseren Glauben zu stärken. Und wir werden das nie vergessen als einen wichtigen Teil unserer Gemeindegeschichte, wie Gott uns hier in diese Räume geführt hat und sind umso gewisser, dass er uns auch weiterhin führen wird. Erinnere dich an Gottes Macht. Denn das muss uns logischerweise zum Beten treiben. Und darum nutzt Jesus gerade diesen Moment sichtbarer Macht, wo nicht mehr viel Zeit bleibt, wo die Jünger in wenigen Stunden auch massive Erfahrungen der Ohnmacht machen werden. Jesus nutzt das zu seinem letzten Gebetsseminar. Verliert niemals meine Macht aus dem Blick und ihr könnt dann auch darauf vertrauen, dass ich euch einen Zugang freischalte, über den ihr an diese Macht herankommt. Dass ich euch einen Zugang freischalte, durch den ihr an dieser Macht Anteil bekommt. Nicht um darüber zu verfügen nach eurem Gutdünken. Nicht um gewissermaßen einen magischen Zauberstab zu haben, mit dem ihr euer Ding machen könnt, sondern euch den Zugang freischalten, damit ihr euch zu dieser Macht flüchten könnt. Und das ist die zweite praktische Hilfe, die uns Jesus hier für unser eigenes Gebetsleben gibt. Vers 22. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Das ist der zweite Schritt. Der erste, erinnere dich an Gottes Macht. Der zweite, ich habe nach einem Wort gesucht, das das gut zusammenfasst. Habt Glauben an Gott, dieses persönliche Vertrauen und gleichzeitig, dass ich mich unterordne diesem Gott, denn er hat ja den viel besseren Überblick als ich. Und ich habe diesen zweiten Punkt genannt, ergebe dich Gott. Erstens, erinnere dich an Gottes Macht. Zweitens, ergebe dich Gott. Das ist ein wunderschönes älteres Wort, das deutlich macht, dass man sich hingibt, dass man persönlich vertraut und dass man sich unterordnet und den Willen dieses heiligen Gottes ehrt. Ergebe dich Gott. Unser Bitten richtet sich eben nicht an ein anonymes Jenseits, sondern an den persönlichen Gott. Und dieser Gott hat eben nicht nur seine Macht bewiesen, sondern er beweist uns auch seine persönliche Zuwendung, seine Ansprechbarkeit. Und verstehen Sie, das mussten die Jünger auch erst schrittweise begreifen. Es gab da eine Szene, wenige Wochen vorher, von der der Apostel Johannes berichtet, Johannes 14, da bereitet Jesus die Jünger auch vor auf diese Zeit nach der Himmelfahrt. Er sagt, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, also im Himmel, eure Zukunft will ich wiederkommen, euch zu mir nehmen. Und dann platzt es aus dem Thomas plötzlich heraus, Johannes 14, Vers 8, zeige uns den Vater. Jesus, wir kennen dich, den Sohn Gottes, aber wer und wie ist der Vater? Und dabei hatte Jesus ihnen in diesem Zusammenhang die Antwort schon gegeben. Er beginnt dieses Gespräch mit den Worten, euer Herz erschreckt nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir glauben an Gott den Vater und wir glauben an Jesus, an Gott den Sohn. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in Vers 9 sagt er ihnen dann, wer mich sieht, wer Jesus sieht, der sieht auch den Vater. Das heißt, wir beten zu Gott dem Vater und wir beten zu Jesus. Und das ist für uns ganz wichtig. Wer Jesus kennt, und wir kennen Jesus ja sehr gut durch die Evangelien, der hat auch eine sichere Erkenntnisgrundlage, um zu wissen, wie der Vater ist. Verstehen Sie? Und darum helfen uns die Evangelien nicht nur Jesus kennenzulernen, sondern auch Gott, den Vater gleichzeitig. Wir müssen nicht irgendeine Überraschung fürchten, irgendeinen verborgenen Wesenszug im Charakter Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und in Matthäus 11 hat Jesus mal gesagt, Vers 27, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir um seine Hilfe bitten, dann zeigt er uns nicht nur sich selbst, sondern wir erkennen durch Jesus auch Gott den Vater und wir können zu beiden beten. Und damit sagt Jesus, im Gebet, da öffne ich dir den Zugang zur größten Macht im ganzen Universum. Und diese größte Macht im ganzen Universum hat einen vollkommenen Überblick über dein Leben, über deine Vergangenheit, über deine Gegenwart, über deine Zukunft. Und diese größte Macht im ganzen Universum ist nicht anonym, sondern sie will nur dein Bestes. Es ist dein Vater im Himmel. Wenn du zu Jesus kommst, dann kriegst du Gott, der dein Schöpfer ist, zum Vater. Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, dieser Vater will nur unendlich viel Gutes für dich. Matthäus 7, ab Vers 9. Wer ist unter euch Menschen? Jetzt reden wir mal die menschlichen Väter an. Der deinen Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, ihm etwa einen Stein biete, will doch kein Vater machen. Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, ihm eine Schlange biete. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, also begrenzte Menschen, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, sagt Jesus, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Das ist der Vater. Und darum beten wir. Und darum bedeutet dieses Ergebe dich Gott auch ganz praktisch, dass wir unsere Gebete seinem Willen unterstellen. Ergebe dich Gott, das heißt für unsere Gebete, wir stellen sie alle unter das eine große Vorzeichen, dein Wille geschehe. Und das ist sehr praktisch für unser Gebet. Wenn wir alle unsere Gebete unter das große Vorzeichen stellen, ergebe dich Gott, dein Wille geschehe. Das heißt nämlich einmal, wir können freiweg drauf losbeten, da der Herr ja die Kontrolle über den Ausgang behält. Wir können freiweg drauf losbeten, dein Wille geschehe, sagen wir. Und wenn du etwas erbittest, was schlecht für dich wäre, dann wird Gott dir garantiert etwas Besseres geben. Dein Wille geschehe. Ich erinnere mich an einen älteren Kollegen, der mal erzählt hat, wie er als junger Kerl, als er noch zur Schule ging, innig für ein bestimmtes Mädchen in dieser Schule gebetet hatte, dass das ihn doch erhören möge. Gott wolle ihm doch dieses eine Mädchen zur Freundin und möglicherweise zur Frau geben. Und es hat nie geklappt. Und Jahrzehnte später hat er die dann wieder getroffen. Und er hat gesagt, da wusste ich, warum Gott mein Gebet nicht erhört hatte. Hat er gesagt, oh weia, was ist mir da, wie bin ich da bewahrt worden? Gott allein übersieht die Folgen, dein Wille geschehe. Und deswegen kannst du frei weg drauf losbeten. Und noch ein zweites folgt, wenn du als Überschrift dein Wille geschehe sagst. Dann bist du nämlich motiviert, Gottes Willen immer besser zu erkennen, kennenzulernen. Und um immer gezielter in die Richtung von Gottes Willen beten zu können. Also, wenn ich sage, dein Wille geschehe, dann ist es mir ein Anliegen, Gottes Willen immer besser herauszufinden, um immer gezielter zu beten. Und diese Blickrichtung lehrt uns die Bibel auf Schritt und Tritt. Nur einige Beispiele. 1. Johannes 5, Vers 14. Da schreibt der Apostel, das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben. 1. Johannes 5, Vers 14. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Oder Johannes 14, Vers 13 und 14. Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das heißt also auf meine Rechnung, in meinem Sinne. Und noch ein tolles Beispiel dazu. Johannes 15, Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt, also wenn ihr in dieser Verbindung mit Jesus bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wenn wir eng an Jesus dranbleiben, wenn wir von seinen Worten und seinem Denken geprägt werden, dann werden seine Maßstäbe immer mehr unsere Wünsche prägen und dann können wir bitten, was wir wollen, weil wir dann wollen, was Jesus will. Und dann wird die Erhörungsquote besonders groß sein. Ergebe dich Gott. Das heißt, seinem verborgenen, vollkommenen Willen zu vertrauen, danach zu suchen, darum zu beten und darin geborgen zu sein. Und es sollte uns sehr bewegen, dass sogar darin uns unser Herr selbst vorangegangen ist. Überlegen Sie mal, in seinem Erdenleben hier war Jesus ja wirklich Gott. Jesus hatte übernatürliche Macht, Jesus war ohne Sünde. Aber Jesus hat für diese Zeit freiwillig bestimmte Einschränkungen auf sich genommen. Er hatte Hunger, er wurde müde, er empfand Schmerzen, er kannte nicht den Zeitpunkt, wann er wiederkommen würde auf die Erde. Und darum hat selbst unser Herr, selbst Jesus, das Gebet für sich selbst unter den Willen des Vaters gestellt. Und als sich die Lage dann immer mehr zuspitzte, kurz vor der Kreuzigung, und Jesus wusste ja, er würde alle unsere Schuld und Last tragen müssen, damit wir Vergebung bekommen können. Da hat Jesus gebetet, dort im Garten Gethsemane, wenige Stunden vor der Kreuzigung. Aber, das ist diese Anrede Gottes, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dein Wille geschehe. Sogar Jesus hat so gebetet. Der allmächtige Sohn Gottes. Das ist also das Zweite. Ergebe dich Gott. Erinnere dich an Gottes Macht. Ergebe dich Gott. Und daraus folgt dann ein dritter praktischer Schritt, der unser Gebet stärkt. Und das ist Vers 23. Und ich sage Ihnen, das ist der komplizierteste. Und wenn wir den geschafft haben, dann ist die schlimmste Arbeit getan. 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt. So wird's ihm geschehen. Was lernen wir hier? Das klingt doch sehr nach der Kraft des positiven Denkens, finden Sie nicht? So was immer du dir vornimmst, du musst nur fest genug davon überzeugt sein, dann muss es ja klappen. Aber was sagt Jesus hier wirklich? Sie müssen sich vorstellen, in dem Moment stehen die auf dem Ölberg. Vom Ölberg aus können sie im Südwesten das Tote Meer sehen. Sie können das wirklich sehen. Zu dem Berg, hebe dich ins Meer. Was Jesus hier sagt, das ist nicht die Aufforderung zu beliebigen Zauberkunststückchen. So nach dem Motto, wenn du nur ausreichend starken Glauben hast, dann kannst du das alte Rathaus in Hannover mal für 5 Minuten 3 Meter in die Luft steigen lassen. So um die Größe deines Glaubens zu beweisen. Das ist hier offenkundig nicht gemeint, sondern das ist offensichtlich ein Bild. Das ist eine Metapher. Jesus hat manchmal so drastische Bilder verwendet, wenn er gesagt hat, dann reiß dir dein Auge aus. Da hat er auch nicht damit gemeint, dass man sich selbst verstümmeln soll. Aber wofür ist es eine Metapher? Wofür ist ein Berg eine Metapher? Für ein gravierendes Anliegen, für eine ganz gewichtige Sache. Eine große Aufgabe, eine große Not, eine große Hürde. Wir sagen manchmal, das steht vor mir wie ein Berg. Da komme ich nie und nimmer rüber. Ja, und jetzt fragen wir weiter. Von wem sagt die Bibel, dass er Berge versetzen könne? Von wem sagt die Bibel, dass er Berge versetzen könne? Der Glaube kann Berge versetzen. Na? Sagt die Bibel das wirklich? Es gibt da diesen einen Vers in 1. Korinther 13, wo Paulus sagt, wenn ich allen Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte, das ist aber dort hypothetisch und irreal gemeint. Da steht nämlich auch, wenn ich mit Engelzungen redete und wenn ich alle Geheimnisse wüsste. Und Paulus hat weder mit Engelzungen geredet, noch hatte alle Geheimnisse gewusst, noch hatte er Glauben der Berge versetzt. Nein, das ist so ein religiöser Spruch, Glaube kann Berge versetzen, das ist aber keine biblische Wahrheit. Wer kann Berge versetzen? Nur Gott. Und damit auch Jesus selbst. Und Gott sagt das auch von sich, dass er am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommen wird, wenn die Weltgeschichte auf die Zielgerade geht, dass er dann diesen Ölberg versetzen wird. Das können Sie in Sacharja 14 nachlesen. Da wird über den Messias gesagt, seine Füße werden zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin stehen. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Nur Gott versetzt Berge. Und im Übrigen hat Jesus uns nie aufgefordert, solche spektakulären Dinge zu tun. Und ich denke, jetzt wird die Sache langsam klar, was hier gemeint ist. Dieser Vers zielt nicht auf eine religiöse Machtdemonstration eines großen Glaubens, sondern worauf zielt er? Er zielt ja letztlich auf das Beten, Vers 24. Darum sage ich euch alles, was ihr bittet in eurem Gebet. Was sagt Jesus damit? Jesus will damit sagen, wenn du vor einem riesigen Berg stehst und wenn du dann im Gebet darum bittest, dass Gott dir hilft, was sollst du dann tun? Was will Gott dann von dir? Schauen Sie her, Vers 23. Zweifelte nicht im Herzen, sondern glaubst, dass es geschehen wird. Und zwar genauso, wie es dem Willen Gottes gemäß ist. Das heißt, du stehst vor einem riesigen Berg, vor einer Aufgabe, vor einer Not, vor einer unlösbaren Schwierigkeit. Dann bitte Gott, diesen Berg zu überwinden nach seinem Plan. Hebe dich hinweg, Berg. Bitte Gott, dass er das tut, dass er dir aus dieser Patsche raushilft, dass er diese riesige Not und Schwierigkeit für dich irgendwie löst. Und dann zweifle nicht, sondern rechne damit, dass Gott in seiner Souveränität dein Anliegen optimal zum Ziel bringen wird. Und dann kannst du völlig getrost sein, dass es gut ausgeht. Was er sagt, so wird es ihm geschehen. So ist das gemeint. Das geht hier nicht um irgendwelche Glaubensmuskeln, die man spielen lassen muss, sondern da ist dieser riesige Berg. Und du darfst Gott bitten, der das allein kann, du darfst Jesus bitten, diese Not für dich zu überwinden, zu lösen, zu bewältigen. Und dann zweifle nicht, vertrau ihm. Vertrau ihm, dass er nach seinem Plan optimal die Sache für dich zum Ausgang bringen will. Das ist der dritte Schritt, der unser Gebet stärken soll. Erwarte aufrichtig Gottes Eingreifen. Erwarte aufrichtig Gottes Eingreifen. Jetzt haben wir schon das dritte. Erinnere dich an Gottes Macht, ergebe dich Gott und erwarte aufrichtig Gottes Eingreifen. Genauso wie die kleine Peggy. Die kleine Peggy in jener entlegenen amerikanischen Kleinstadt, von der eine Geschichte berichtet, die Farmer waren in großer Not. Wochenlang hat es keinen Regen gegeben und die Hitze dörrte ihre Felder gnadenlos aus. Und da lud der Pfarrer die ganze Gemeinde zu einem besonderen Gebetsgottesdienst ein. Er sagt, lasst uns um Regen beten. Und die Farmer kamen und die anderen kamen. Und während der Pastor seine Andacht zum Einstieg hält, sieht er die kleine Peggy dort in der ersten Stuhlreihe sitzen und neben ihr auf dem freien Platz, da lag ihr kleiner blauer Regenschirm. Und der Pastor kann die Tränen kaum zurückhalten, als er das sieht. Da lag ihr kleiner blauer Regenschirm. Nach dem Motto, wenn wir schon für Regen beten, dann müssen wir auch vorbereitet sein, dass wir hinterher wieder trocken nach Hause kommen. Und verstehen Sie, das ist genau die Haltung, die dieser Vers 23 meint. Rechne aufrichtig. Das heißt, rechne im guten Sinne kindlich mit Gottes Eingreifen. Dieser Vers wurde leider häufig missbraucht, unter anderem von einem bestimmten Zweig der charismatischen Bewegung, die im Grunde genommen genau das Gegenteil lehrt bis heute. Die sagt, wenn du stark genug glaubst, dann muss es so kommen, wie du willst. Es gibt in Amerika ja diese große Bewegung der sogenannten Glaubensheiler, die sich dann auch nach Deutschland ausgebreitet haben. Joel Osteen, Ted Haggard, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Benny Hinn und andere. Ich will Ihnen nur mal ein kurzes Zitat von Benny Hinn bringen, wie dort Glauben verstanden wird. Benny Hinn sagt, Glaube ist entscheidend für dein Wunder. Heilung wird durch Glauben empfangen und deine Heilung wird durch Glauben aufrechterhalten. Und dann fährt er fort, es braucht aggressiven Glauben, um von dieser Art von Krankheit geheilt zu werden. Und an anderer Stelle sagt er dann, was dieser aggressive Glaube unbedingt vermeiden muss. Zitat, tritt nie, nie, niemals vor den Herrn mit den Worten, wenn es dein Wille ist. Lass nicht zu, dass solche glaubenszerstörenden Worte von deinen Lippen kommen. Wenn du betest, wenn es dein Wille ist, dann wird dein Glaube zerstört. Zitat Ende. Benny Hinn. Und Sie sehen, das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier lehrt. In Deutschland wird eine ähnliche Position unter anderem von Reinhard Bonke vertreten. Und Reinhard Bonke trat erst vor wenigen Tagen in Genf bei der sogenannten Presence Conference auf, bei der auch Johannes Hartl mitwirkte. Also, und die Lehre, die hier verbreitet wird, heißt, du musst fest glauben und du darfst auf keinen Fall Gott die letzte Entscheidung überlassen. Ihr Lieben, was da gelehrt wird, es hat nichts, aber auch absolut nichts mit dem zu tun, was Jesus hier lehrt. Es ist genau das Gegenteil davon. Nur Jesus kann Berge versetzen. Und darum vertraut echter Glaube auf Gottes Macht. Er ergibt sich Gott, er vertraut Gottes vollkommener Güte. Er unterwirft sich darum Gottes vollkommenem Willen. Das müssen wir immer bedenken. Echter Glaube hat nie in sich selbst Power. Echter Glaube, biblischer Glaube, ist keine Glaubenspower. Sondern echter Glaube bleibt immer von Jesus abhängig. Echter Glaube hält Jesus seine leeren Hände hin und bittet ihn, sie zu füllen. Und darum hat der Apostel Paulus später gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil ich nämlich dann von Jesus abhängig bin und weiß, dass ich ihn brauche. Weil ich dann alles von Jesus erwarte. Und schauen Sie, genau deshalb hat Jesus den Glauben in einer anderen Situation mit einem winzig kleinen Senfkorn verglichen und nicht mit einer großen Meereswoge, ja? Matthäus 17, Vers 20, ganz ähnlich wie hier, da sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, das Senfkorn war das kleinste, bekannteste Korn, dann könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und jetzt verstehen wir, was damit gemeint ist. Jesus sagt hier, Matthäus 17, Vers 20, glaube wie ein Senfkorn, wenn du dich mit deinem kleinen, angefochtenen, zitternden Glauben an Jesus wendest. Und wenn du ihm dein Riesenproblem anbefiehlst, dann wird er die Sache gut ausgehen lassen. Dann wird dir nichts mehr unmöglich sein. Und mit diesem kleinen Glauben, der sich an den großen Jesus klammert, damit wirst du ein Überwinder. Das ist das Geheimnis. Und darum nochmal, Vers 23 lehrt keinen starken Glauben. Das ist genau das krasse Gegenteil. Sondern Vers 23 lehrt ein kindliches, sich klammern an Gottes Verheißung und ein getrostes Hoffen auf Gottes Eingreifen. Weil wir wissen, Gott macht keine Fehler. Und deswegen beten wir getrost, dein Wille geschehe. Und damit kommen wir schon zum vorletzten Vers, zum vierten Faktor, der unser Gebet stärken soll. Erinnere dich an Gottes Macht, ergebe dich Gott, erwarte aufrichtig Gottes Eingreifen. Und jetzt das vierte, Vers 24. Darum sage ich euch, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist das vierte, erzähle Gott alles. Viertens, erzähle Gott alles. Jetzt, nachdem wir die Vorarbeiten geleistet haben, verstehen wir ja schon viel schneller, was Jesus hier meint. Ne? Wenn Sie diesen Vers aus dem Zusammenhang reißen, dann könnte man denken, ja, du kannst mit Gott umgehen wie mit einem religiösen Tischlein, deck dich. Oder du kannst Gott behandeln wie einen Wunschomaten. Ja, sag einfach so, was deine Wünsche sind, gute Abi-Note, schnelles Geld, super Auto. Dann pack deine Wünsche in die Form eines stilvollen Gebetes. Und dann glaub daran mit ganzer Kraft, sei total positiv, lass dich nicht ablenken und dann muss es klappen. Das ist, Sie sehen, eine Karikatur dieses Verses. Nur gut, dass Jesus es so nicht gesagt hat, denn viele von uns würden sich damit um Kopf und Kragen beten. Ich erinnere nur an meinen alten Kollegen. Nein, wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, Jesus bindet diesen Vers ganz eng an die vorhergehenden. Schauen Sie, wie das losgeht. Darum sage ich euch, und auch im griechischen Original steht dies darum ganz vorn. Darum, weil du mit Gottes Eingreifen rechnen kannst. Darum, weil Gott alle Macht hat. Darum, weil Gott das Beste für dich will. Immer vorausgesetzt, er ist dein Vater geworden. Und er wird dein Vater nur dadurch, dass du an Jesus glaubst, dass du dir von ihm deine Schuld vergeben lässt, dass du ihn als deinen Retter anrufst. Aber wenn das so ist, dann gilt das für dich, was hier steht. Darum kannst du nun Gott wirklich um alles bitten, was dich irgendwie bewegt. Jesus sagt, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, erzähle Gott alles. Und dann darfst du auch fest darauf bauen, dass er dich optimal versorgt, so wie es nach seinem Willen das Beste ist. Deswegen sagt Jesus hier, glaubt nur, dass ihr es empfangt. Glaubt nur, dass ihr es empfangt. Glaubt nur, dass er das Beste machen wird. Und wissen Sie, da steht wörtlich sogar, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt. Also ihr könnt schon in der Vergangenheitsform darüber reden, weil Jesus euch das bestimmt schenken wird, wenn ihr ihm vertraut, was richtig und was gut für euch ist. Und dann wird Gott am Ende für dich die allerbeste Lösung herbeiführen. So wird es euch zuteil werden. Alles, was ihr bittet im Gebet, was euch irgendwie bewegt, glaubt nur, dass ihr es empfangt. Vertraue, dass er dich versorgen wird, dass er es richtig machen wird, dass ihr das gibt, was das Beste für dich ist. Und dann wird es zum Besten werden. So wird es euch zuteil werden. Und merken Sie, damit gibt Jesus uns die Freiheit und den Mut, ganz konkret zu beten. Wir müssen das nicht erst groß sortieren. Alles, was ihr bittet im Gebet. Das heißt, du sollst dein Herz vor ihm ausschütten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du aufgefordert, dein Herz zu ihm ausschütten. Wenn du noch nicht zu ihm gehörst, solltest du erstmal dafür sorgen, dass du zu ihm kommst. Aber wenn du zu ihm gehörst, dann bist du eingeladen, dein Herz auszuschütten. Und noch ganz interessant, alles, was ihr bittet im Gebet, haben Sie gemerkt, diese Formulierung zeigt, da ist ein echter Beter, da ist nicht nur ein egoistischer Bittsteller, der Gott benutzt wie die Tante aus Amerika. Alles, was ihr bittet im Gebet, das heißt, der da betet, der bittet nicht nur. Der dankt auch. Das Bitten ist nur ein Teil seines Gebetes. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, in dem sonst noch Dank und Sündenbekenntnis und alles andere vorkommt. Diese Formulierung macht deutlich, das Bitten ist nur ein Teil dieses Gebetes. Es ist eingebunden in dein gesamtes persönliches Verhältnis zu Jesus. Du benutzt ihn nicht nur einfach, wenn dir mal danach zumute ist, sondern du willst mit ihm leben. Und über diesem Gebet steht dann auch das große Motto des Vertrauens, dein Wille geschehe. Aber wer so mit Jesus lebt, und ich kann es nur noch mal ganz deutlich sagen, der soll auch alles vor ihm auspacken. Und dann wird er auch erfahren, dass Jesus ihn durchträgt. Und dann wird er auch erfahren, dass Jesus Situationen real verändert. Er sucht einen Studienplatz, er braucht einen Studienplatz und er sucht, Herr, gib mir den Studienplatz, der richtige für mich ist. Ich habe meine Vorschläge, ich möchte so gern Medizin machen. Aber er zeigt, ob es richtig ist. Oder nicht doch, lieber Jura, lass mich deinen Weg erkennen und deinen Willen finden. Einer sucht einen Ehepartner. Herr, lass mich den richtigen Ehepartner finden. Einen Menschen, mit dem ich durch dieses Leben gehen kann, um dir zu dienen. Der Nächste kämpft darum, sich mit seinem Ehepartner, mit dem er sich zerstritten hat, wieder zu versöhnen oder von dem er sich entfremdet hat, ihm wieder näher zu kommen. Herr, lass es geschehen. Dir ist kein Ding unmöglich. Erbarme dich doch, dass wir wieder enger zusammenfinden. Ein anderer sucht einen Platz in einem Altenheim. Hörte neulich von einem alten Ehepaar, das unter schwierigen Bedingungen dringend einen Platz in einem richtigen, guten Altenheim sucht. Alles, was ihr bittet im Gebet. Der andere muss damit klarkommen, dass er in seiner Familie ständig wegen seines Glaubens verspottet wird. Herr, schütze mich vor diesem Spott und hilf mir nicht gemein zu werden, wenn die anfangen zu spotten. Oder jemand hält es kaum noch aus, dass immer nur Streit ist in den eigenen vier Wänden. Ach Herr, lass doch wieder Frieden bei uns einziehen. Alles, was ihr bittet im Gebet. Und er möchte so gern, dass dieser Mensch, der mir das Evangelium gesagt hat und um den er sich Sorgen macht, dass der ohne Jesus in die Hölle wandern wird, dass der zum Glauben findet. Herr, lass ihn sich doch bekehren. Oder jemand muss nächste Woche in eine schwierige medizinische Behandlung. Oder vor den Sommerferien noch diese ganze Welle an Klassenarbeiten überstehen. Oder einer macht sich einfach Sorgen um die immer dünner werdende Luft und geringer werdende Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft. Ach Herr, erbarme dich doch darüber. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet. Und verstehen Sie, je länger einer mit Jesus lebt, umso besser wird er seinen Willen erkennen. Und umso mehr wird dieses alles, was ihr bittet, biblisch geprägt sein. Und das steigert natürlich die Erhörungsquote. Und natürlich kann es immer wieder passieren, dass wir Gottes Willen falsch einschätzen. Das erleben wir doch immer wieder. Und manchmal kann man Gottes Willen aus unserer begrenzten Perspektive auch nicht mit letzter Sicherheit erkennen, weil die Bibel sich zu diesem einen Punkt nicht ausdrücklich äußert. Da können wir versuchen, uns ranzutasten, aber manchmal wissen wir es einfach nicht. Manchmal erfahren wir auch, dass Gott aus bestimmten Gründen unsere Wünsche einfach nicht erfüllt, weil das nicht gut für uns wäre. Und oftmals werden wir im Nachhinein erkennen, Mensch, Gott hat uns was viel Besseres gegeben. Ich hatte ihn so dringend um A gebeten und er hat mir B geschenkt. Jetzt bin ich so froh, dass er es so rumgemacht hat. Und in anderen Situationen, auch das müssen wir ehrlich sagen, in anderen Situationen werden wir die Art von Gottes Antwort auch noch nicht verstehen. Wenn wir um Gesundheit für einen Freund gebetet haben, der Krebs hatte, Herr, schenke ihm noch ein paar Jahre. Und Gott hat dieses Gebet nicht erfüllt. Es war offensichtlich nicht in seinem Sinne, denn wenn er es gewollt und für richtig befunden hätte, dann hätte er das getan. Und dann dürfen wir trotzdem darauf vertrauen, dass der Gott, der Berge versetzt, einen Plan und ein Ziel hat auch mit diesem Weg. Und umso wichtiger ist es dann und tröstlich, dass Jesus uns nicht nur erlaubt, sondern dass Jesus uns ausdrücklich auffordert, unsere Anliegen ganz vertrauensvoll vor ihm auszubreiten. Erzähle Gott alles. Und dann der letzte Punkt. Ein letzter Punkt, den Jesus uns unbedingt ans Herz legt und den wir nicht unterschätzen sollten, weil er auch noch wichtig ist für die Stärkung unseres Gebets. Also erinnere dich an Gottes Macht, ergebe dich Gott, erwarte aufrichtig Gottes Eingreifen, erzähle Gott alles. Und dann dieser letzte Punkt, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Das fünfte ist, erlasse deinem Nächsten Gott seine Schuld. Erlasse deinem Nächsten seine Schuld, und zwar die Schuld, die er an dir getan hat. Das ist hochinteressant, dass das hier auch noch kommt. Erlasse deinem Nächsten seine Schuld. Jesus beschreibt hier eine Situation, wie sie typisch war damals. Im Tempel stand man in der Regel beim Gebet. In anderen Situationen wurde auch gekniet, aber da stand man. Und Vers 26, das sehen Sie auf Ihrem Zettel, steht hier in Klammern. Haben Sie gesehen? Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch der Vater, der im Himmel ist, eure Übertretung auch nicht vergeben. Das steht deshalb in Klammern, weil dieser Vers in den ältesten Manuskripten, in den ältesten Handschriften nicht enthalten ist. Und daraus können wir schließen, dass dieser Text, dieser letzte Vers, ursprünglich nicht in diesen Text gehörte, sondern er wurde bei irgendeinem Abschreibprozess offensichtlich da hinzugefügt. Ursprünglich hatte Jesus das in Matthäus 6, Vers 15 gesagt, also in der Bergpredigt. Da gehört das auch hin. Und hier in Markus 11 wäre es einfach nochmal eine Verstärkung von Vers 25. Das stimmt natürlich, was da steht. Es wäre einfach nochmal eine Verstärkung von Vers 25. Aber dieser Vers 25 ist auch für sich voll verständlich. Und er zeigt uns diesen fünften wichtigen Schritt zur Stärkung unseres Gebets. Und den müssen wir auch ernst nehmen. Erlasse deinem Nächsten Schuld, nämlich die Schuld, die er dir angetan hat. Vergib um Gottes Willen. Und die Logik hier ist ganz klar. Wenn wir dem Nächsten nicht vergeben, obwohl Gott das verlangt, dann wird Gott auch uns bestimmte Dinge nicht vergeben. Dann wird ein getrübtes Verhältnis zwischen Gott und uns bestehen. Und diese Schuld, die uns dann nicht vergeben wird und die wir mit uns tragen, weil wir dem anderen nicht vergeben, wird die Erhörung unserer Gebete behindern bzw. verhindern. Das ist hier die Logik. Das ist ein spannender Zusammenhang. Den finden wir schon im Psalm 66, Vers 18, wo der Beter sagt, hätte ich Unrecht in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Also, diese Vergebung, die Gott uns in Vers 25 verweigert, müssen wir auch sagen, die betrifft aber eindeutig nicht die grundsätzliche Vergebung unserer Sünde, durch die wir gerettet werden und zu Gottes Kindern werden. Die ist davon nicht betroffen. Diese grundsätzliche Vergebung bekommt ein Mensch allein dadurch, dass er an Jesus glaubt, dass er Jesus dafür dankt, dass er am Kreuz für meine Schuld starb, um die von mir verdiente Strafe zu tragen. Und wer so zu Jesus kommt und ihm das glaubt und ihn als seinen Herrn annimmt, der hat die Vergebung, die ihn ins ewige Leben bringt. Und diese Vergebung muss er nicht nachträglich durch richtiges Verhalten bewahren oder verdienen. Aber wovon Jesus hier spricht, das ist diese tagtägliche Vergebung, um die wir ja auch als Christen im Vater unser ständig beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Vergebung, von der Jesus hier spricht, das ist die Vergebung, die wir ständig brauchen, auch als Christen, weil wir ja auch als gerettete Jünger Jesu noch Sünder sind. So wie Jesus das zu Petrus bei der Fußwaschung gesagt hat, ne, Johannes 13, ihr seid schon rundum gewaschen, ihr braucht von jetzt an nur noch die tägliche Fußwaschung. Also ihr habt schon die grundsätzliche Vergebung, ihr braucht jetzt einfach täglich die Vergebung für diese einzelnen Dinge, die euch nicht mehr das ewige Leben kosten können, aber diese Sünden sind trotzdem ernst zu nehmen, weil sie meine Gemeinschaft mit Jesus belasten, weil sie den Dienst für Jesus schwächen und weil sie die Erhörung meiner Gebete behindern. Und schon deshalb ist es wichtig, meinem Schuldner zu vergeben, einseitig zu vergeben, damit diese Schuld, die ich ihm sonst nicht vergeben hätte, nicht mein eigenes geistliches Leben behindert. Überlegen Sie mal, wem Sie möglicherweise noch nicht vergeben haben. Und zwar, das hindert Ihre Gebete. Und zwar einseitig zu vergeben, um Jesu willen, egal ob der andere das schon eingesehen hat oder nicht. Und wenn irgend möglich, sollen wir dann natürlich auch zeitnah die Versöhnung auf der zwischenmenschlichen Ebene suchen. Aber wahrscheinlich kennt jeder von uns solche Fälle, wo wir das nicht erzwingen können. Wo wir vielleicht jemanden einen Brief geschrieben haben oder zwei E-Mails und er antwortet einfach nicht. Wo wir eine Aussprache suchen und der will einfach nicht. Dann können wir weiter beten. Aber das darf uns nicht hindern, erstmal einseitig zu vergeben. Das meint Jesus hier. Um Jesu Willen die Schuld zu erlassen, damit unser Gebet nicht behindert wird. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ist dafür, weil Jesus das will. Und weil Jesus uns dazu die Kraft gibt. Und weil Jesus uns unendlich viel mehr vergeben hat, als wir jemals irgendeinem unserer Schuldner vergeben müssten. Hochinteressant. Letzte Woche fand ich, man kriegt ja so einiges an Newsletters über seine E-Mails, da fand ich im einen Newsletter einer Managementfirma in meinem Posteingang. Und weil ich an der Arbeit an diesem Text war, fiel mir das natürlich besonders auf. Da gab es von dieser Managementfirma einen Text, die Kunst der Verzeihung. Die Kunst der Verzeihung. Ich habe gedacht, na mal sehen, was schlagen die vor. Und da stand dann, Verzeihen senkt den Blutdruck, hilft gegen Rückenschmerzen, Depressionen und chronische Schmerzen. Verzeihen normalisiert das Körpergewicht von Übergewichtigen. Es ist gut gegen Kopfschmerzen, Schlafstörungen und viele andere psychosomatische Beschwerden. Na, immerhin. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war natürlich, woher sollen die Leute die Kraft zum Verzeihen denn nehmen? Und die Antwort, die sie da gegeben haben, lautete, aus dem eigenen Egoismus heraus, um sich selbst zu erleichtern. Wörtlich, seien Sie barmherzig zu Ihrer eigenen Seele, erlassen Sie sie von der Dauerqual, verletzt zu sein, gönnen Sie sich Vergebung aus ganz egoistischen Gründen. Der persische Mystiker Rumi sagt, die Seele ist zu ihrer eigenen Freude da. Zitat Ende. Und als ich das las, muss ich natürlich denken, wie viel besser haben es doch wir Jünger Jesu. Wir müssen die Vergebung nicht aus uns selbst herauspressen, sondern wir bekommen die Vergebung aus Gnade von Jesus geschenkt und dann leiten wir sie weiter an die Leute, die an uns schuldig geworden sind, um Jesu willen. Und unsere Seele, unser Herz ist nicht kleinkariert zu unserer eigenen Freude da, sondern wir als Jünger Jesu sind gewürdigt, zur Freude unseres Herrn zu leben und seine Ehre groß zu machen. Was für ein großes Leben, was für eine herrliche Perspektive. Ich komme zum Schluss. Und dieser Herr, für den wir leben, und wir beten auch dafür, dass die wir heute aus dem biblischen Unterricht verabschiedet haben, die Entscheidung treffen, für diesen Herrn zu leben und ihr Leben an ihn zu binden, für Zeit und Ewigkeit. Dieser Herr, der hat uns bei der Schöpfung in einzigartiger Weise geadelt, im Unterschied zu allen anderen Kreaturen. Er hat uns Menschen dadurch geadelt, dass er gerade uns Menschen und nur uns Menschen nach seinem Bilde schuf. Die Bibel sagt ganz am Anfang, 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, und dann bekräftigt sie das nochmal, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und wie geht's weiter, und schuf sie als Mann und Frau. Da steht nicht als Mann und Frau und divers und 50 andere Geschlechter. Und schuf sie als Mann und Frau. Das ist Gottes Vorgabe. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und das Besondere an dieser Gottebenbildlichkeit, die Theologen nennen das Imago Dei, die Gottesebenbildlichkeit, das Besondere an dieser Gottebenbildlichkeit besteht darin, dass nur wir Menschen mit unserem Schöpfer kommunizieren sollen. Machen Sie sich das klar. Wir haben die Würde, dass wir mit unserem Schöpfer kommunizieren sollen. Und deshalb hat der Schöpfer uns die Sprache geschenkt, damit wir mit demselben Medium reden, in dem er uns seine Offenbarung gegeben hat. Darum hat er uns die Sprache geschenkt. Und deshalb hat Gott uns schon für diese Zeit, wo wir noch auf der Erde sind, wo wir noch nicht bei ihm daheim sind, hat Gott uns ausgerechnet das Gebet geschenkt. Weil dieser allmächtige Gott nicht nur zu uns reden will, das wäre ja auch schon Ehre genug, sondern weil dieser Gott unbedingt will, dass auch wir zu ihm reden. Können Sie das fassen? Dass dieser Gott, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, der uns zur Sprache befähigt hat, die er selber spricht und schreiben lässt in seinem Wort, dass der unbedingt will, dass auch wir zu ihm reden. Lasst uns das reichlich tun. Lasst uns dankbar und voller Ehrfurcht zu Gott reden und dennoch vertrauensvoll wie die Kinder. Dazu hat uns Jesus diese 6 Verse geschenkt, damit wir immer mehr zu solchen Betern werden. Erinnere dich an Gottes Macht. Ergebe dich Gott. Erwarte aufrichtig Gottes Eingreifen. Erzähle Gott alles und erlasse deinem Nächsten seine Schuld um Jesu Willen. Allmächtiger, heiliger Gott, das ist für uns völlig unfassbar, dass du uns mit dieser Würde ausgestattet hast, dass du von uns angesprochen werden willst, weil du selbst zuerst uns angesprochen und zu uns geredet hast. Herr, lass uns das immer bewusster werden, dass wir vor dir leben. Dass sich vor dir kein Mensch verkriechen kann in irgendeinen Winkel. Und dass wir dir Rechenschaft schulden und dass wir dir Verantwortung schulden. Und Herr Jesus Christus, wenn du nicht am Kreuz für uns gestorben wärst, um unsere Schuld wegzutragen, und wenn du nicht die grauenvolle Macht des Todes besiegt hättest durch deine Auferstehung, dann hätten wir keine Chance. Dann bliebe der Vater im Himmel zu Recht unser Richter. Aber danke, dass du gekommen bist und dass es bei dir Vergebung gibt. Und dass wir dann als geliebte Kinder den Vater anrufen dürfen. Herr, wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.